Herzlich willkommen zum Podcast Pflegefamilien Deutschland. Hier erwarten Sie spannende Geschichten, erfahrene Profis vom Fach und die Stimmen derer, die bereits das Abenteuer Pflegefamilie leben. Wir freuen uns, Sie in dieser neuen Folge mitzunehmen und vielleicht zu inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegefamilien Deutschland. Heute sprechen wir mit Kindernest e.V., Verein der Pflege- und Adoptiveltern in Leipzig und Umgebung. Wir freuen uns besonders, Juliana Förster, stellvertretende Vorsitzende, begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Hi, grüß dich.
Seit 3 Jahrzehnten begleitet Kindernest e.V. Familien, engagiert sich ehrenamtlich und vernetzt Erziehungsstellen, Pflege- und Adoptivfamilien. In dieser Folge geht es um Vernetzung, Alltagsunterstützung und die Bedeutung von Austausch, damit kein Kind oder Familie alleine durch schwierige Situationen gehen muss. Stell dich doch vielleicht mal kurz vor, wer du bist, was du für eine Rolle hast und vielleicht einen kurzen Einblick schon mal zu eurem Verein geben kannst.
Gerne. Ja, Juliana Förster, mein Name. Ich bin seit 2022 im Verein. Bin damals mit meiner einjährigen Pflegetochter eingetreten, um einfach Vernetzung zu haben. Für sie, für uns, für alle. Und vor 2 Jahren hat sich dann die Chance ergeben, Teil des Vorstands zu werden. Und seitdem ist einiges passiert und ich habe die Arbeit schätzen gelernt. Genau.
Interessant ist es auch natürlich, du sprichst jetzt oder wir sprechen über den Verein. Seit wann gibt's den Verein? Und wir wissen, dass er seit 30 Jahren besteht. Und wenn man so mal auf die Vereinsgeschichte zurückblickt, wie hat sich die Arbeit entwickelt? Und was tut sich gerade?
Ja, der Verein wurde 1995 gegründet. Ist fast zu viel gesagt. Da haben sich viele Leute, Pflegeeltern zusammengefunden. War am Anfang eine Selbsthilfegruppe, eine Interessenvertretung, die sie gegenseitig zum Kaffeetrinken getroffen haben. Und so ist das dann nach und nach gewachsen. Zwischenzeitlich, je nach Vorstand und Beteiligung der Mitglieder, waren dann auch mal Weiterbildungen im Verein. Es gab auch Zeiten, da haben Pflegefamilien, Pflegeinfoabende quasi mitgestaltet, um neue Pflegeeltern zu gewinnen. Mittlerweile sind wir, Stand heute, 40 Familien und wir sagen mal, in den letzten 2 Jahren ist ordentlich was passiert. Das heißt, wir haben das Corporate Design komplett umgestaltet, sind damit extrem in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen, haben ganz viel Social Media gemacht, haben uns auf kommunalpolitischer Ebene zusammengeschlossen mit einer anderen Initiative, die mittlerweile in uns aufgenommen wurde und sind da im großen Vernetzungsaustausch, machen also viel mehr als die eigentliche, ich sage mal, Kaffeefahrtenrunde. Die ist Kerngeschäft und die soll auch bitte bleiben, weil das ist Herz des Vereins. Aber ein sicheres Zuhause geben und den Pflegeeltern Sicherheit im Zuhause geben. Ne? Also da hängt Bürokratie dran und so weiter. Ja, und dabei möchten wir eigentlich unterstützen. Und das haben wir uns nebenbei auf die Fahne geschrieben.
Und sind alle Funktionen im Verein ehrenamtlich besetzt bei euch? Also jede?
Ja.
Okay.
Ja, also alle arbeiten ehrenamtlich. Alle machen das neben ihrer Berufstätigkeit zum Teil. Wir haben aber auch zum Beispiel Verwandtenpflege, Großeltern, die dann sich da engagieren, ob es jetzt nur im Verein einzeln ist, bei Angeboten, wenn wir Ausflüge machen und sie das organisieren. Wir machen einmal im Jahr eine Fahrt, richtig über ein Wochenende hinweg. Und da gibt es quasi ja immer Kümmerer. Und wir sind sehr happy mit jedem Engagierten, dass der Verein so lebt, wie er im Moment lebt. Und die letzten 2 Jahre haben gezeigt, umso mehr wir auch ins Außen gehen, umso mehr Engagement kriegen wir auch im Innen.
Du hast jetzt von einer Fahrt gesprochen, also dass ihr gemeinsam verreist. Was sind denn so alltägliche Aufgaben, die von den Personen im Verein abgedeckt werden? Also Welche konkreten Unterstützungsangebote bietet ihr denn Pflegeeltern, Adoptiveltern? Wie sieht so ein typisches Unterstützen und Begleiten denn aus? Neben einer Fahrt irgendwie ins Ausland oder an die See?
Also typisch gibt es, glaube ich, nie im Pflegekinderwesen oder allgemein im normalen Leben. Genau, von daher, es geht meistens damit los, dass die Leute irgendwie auf uns aufmerksam werden. Das heißt, Social Media oder Pflegeeltern, Erstinfoabende oder Weiterbildungen oder. Viel auch Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich, ne? Wenn man sich gegenseitig kennt, dann ist der Weg natürlich kurz. Dann sind wir gerne immer bereit, erstmal miteinander zu reden und zu sagen, ja, wie kommt es denn dazu, dass du jetzt hier bei uns bist und wir uns sehen? Und da kommen die tollsten Familiengeschichten zutage. Und wir freuen uns immer besonders, wenn unser Portfolio, sage ich jetzt mal, breit wird. Das heißt, im Moment haben wir wirklich fast jede Pflegeform abgedeckt. Mhm. Verwandtenpflege oder Netzwerkpflege, ne, können ja auch Tante, Onkel oder ähnliches sein. Dauerpflege im klassischen Sinne. Erziehungsstellen und eine Adoptivfamilie. Genau. Ja, und dann geht es weiter nach diesem Erstgespräch, je nachdem, was die Familie sich wünscht. Meistens ist es sehr offen und zum Großteil geht es nur um Vernetzung. Ich möchte gerne mich mit anderen austauschen, wie die Probleme lösen, wie diese an Probleme herangehen. Was mache ich, wenn ich Probleme in der Schule habe? Was mache ich, wenn ich keinen Kita-Platz finde für mein Kind? Was mache ich, wenn ich ein Mitarbeiterproblem habe, also auf persönlicher Ebene? Wie kommt man wieder ins Gespräch? Wie gehen wir mit Gerichtsverfahren um? Hat jemand schon mal ein Gerichtsverfahren zum Umgang oder zum Sorgerecht gehabt? Wie läuft das ab? Worauf muss ich mich einstellen? Therapieplätze, gibt es spezialisierte Ärzte, Ergo, Logo, Schulen eventuell auch, freie Schulen, kann jemand Empfehlungen abgeben? Das sind so die Hauptthemen der Eltern. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt ja auch Themen, die die Kinder mitbringen. Und das sind vor allem kleine Themen, die umso wichtiger sind, weil die Kinder miteinander ins Gespräch kommen, ne? Also die sitzen dann bei unserer Vereinsfahrt, sage ich jetzt mal, zusammen abends und unterhalten sich. Wie ist das für dich so, nicht in deiner leiblichen Familie aufzuwachsen? Wie findest du das? Wie gehen deine Mitschüler damit um? Welche Herausforderungen gab es vielleicht bei dem Wechsel oder wie lange lebst du überhaupt schon da? Ne? Also das sind so ganz unterschwellige Gespräche, die von klein bis groß, aber natürlich in der Pubertät vermehrter auftreten. Das heißt, die Unterstützungsangebote sind neben diesem ganzen bürokratischen und begleitenden Unterstützungsangeboten für die Eltern auch viermal im Jahr Ausflüge, Wanderungen und eine Wochenendvereinsfahrt, die ist meistens nicht ins Ausland, aber irgendwo im Umkreis, sodass man das noch übers Wochenende gut stemmen kann. Und Adventsbasteln beispielsweise. Ja, sodass die Kinder da die Chance haben, direkt miteinander in Kontakt zu kommen, um zu sehen, ich bin nicht allein auf dieser Welt mit meiner Geschichte. Auch das war damals so ein Wunsch von mir als Pflegemama zu sagen, hey kleine Maus, du bist mit deinem Schicksal nicht allein, so wie du dastehst, weil in der Kita oder in der Schule oder so, wenn man ehrlich ist, zumindest bei uns, sind sie meistens alleine. Und es ist eher der Sonderling. Und diese Position würde ich ihnen gerne nehmen, sondern das ist genauso normal wie alle anderen Familienformen auch. So, jetzt habe ich aber ganz schön ausgeholt. Genau.
Ja, aber das heißt ja, dass du auch sagst, Vernetzung ist ja wichtig, um einfach ein Gefühl zu haben, okay, bei den Kindern, es gibt genau dasselbe, auch nochmal in einer anderen Familie, andere Kinder geht es genauso. Die Pflegefamilien können sich austauschen. Gibt es noch andere Gründe, wo du sagst, das ist unglaublich wichtig, sich deshalb zu vernetzen? Oder gibt es vielleicht auch Netzwerkpartner, die für euch noch besonders hilfreich wären? Jetzt nicht nur die Pflegefamilien an sich, sondern irgendwelche anderen Netzwerke?
Vernetzung ist immer wichtig, weil es um kurze Wege mit viel Potenzial geht. Das heißt, Dinge möchten wir nicht doppelt denken, sondern wir möchten auf Erfahrungen zurückgreifen. Und zu diesem Netzwerk unseres Vereins zählen mittlerweile auch Verfahrensbeistände, zählen wirklich eine enge Zusammenarbeit mit allen Institutionen, die mit der Pflegekinder, mit dem Pflegekinderwesen zu tun haben. Das heißt PKD, ASD, Allgemeiner Soziale Dienst oder auch wirtschaftliche Jugendhilfe. Es wurde auch dank unserer kommunalpolitischen Initiative bewegt, ein Stammtisch bei uns in Leipzig ins Leben gerufen, wo alle Parteien von Dauerpflegekindern oder Dauerpflegefamilien miteinander einmal ins Gespräch kommen, alle an einen Tisch sitzen und alle mal Fragen, die Pflegeeltern haben, besprechen. Das heißt, wir sammeln von unseren Mitgliedern oder von befreundeten Familien Fragen, nehmen die diese mit in das Gespräch und sagen, hier, bitte können wir darüber mal sprechen, wie gehen wir damit um? Und daraus ist so viel wertvolle Arbeit entstanden, weil beide viel transparenter miteinander sind. Und das ist eigentlich Vernetzung, die allen hilft. Und das ist kostengünstig und das ist ganz nah. Das ist eigentlich das Schönste.
Du hattest ja schon von den Zielgruppen gesprochen, so welche Familienformen bei euch mit am Tisch sitzen. Und jetzt hast du auch von so einem Austausch auch auf politischer Ebene gesprochen. Was würdest du sagen oder was nehmt ihr wahr? Welche speziellen Bedürfnisse habt ihr in Leipzig und Umgebung, Umkreis, die immer wieder genannt werden oder gerade total im Fokus sind?
Das ist echt schwierig zu sagen, weil es super individuell ist. Was immer wieder eine Rolle spielt, sind Finanzierungssachen natürlich. Ne? Also gerade wenn wir über Spezialisten reden, wer bezahlt die Therapie, wer bezahlt die freie Schule, gibt es da Unterstützungsangebote eventuell? Das ist immer große Schwierigkeit. Eine weitere große Schwierigkeit ist die Bürokratie an sich. Anträge stellen, wo, bei wem muss ich was überhaupt beantragen, damit ich wie oder was bekomme? Also das sind Standardgeschichten. Umgangsgestaltung ist natürlich das Nächste. Wie regel ich das, sodass es für alle Parteien passt? Und was auch immer wieder kommt, erzählt mir einfach eure Geschichte. Ich möchte gerne hören, sage ich mal, dass andere auch Ähnliches erfahren haben. Also das bedarf gar nicht so viel, manchmal will ich damit sagen, sondern ein einfacher Austausch, ein Gespräch, ein Abgleich von Lebensereignissen reicht. Ja.
Ja, sowas haben wir ja auch. Wir bieten ja Fortbildungen an und wir machen Regionalgruppentreffen. Da geht es genau darum, einfach die Möglichkeit zu bieten, sich austauschen zu können. Und wir haben auch Mütterwochenenden und Väterwochenenden, wo die Familien oder die Mütter oder speziell dann auch die Väter aufeinander treffen und sich dann über die ganzen Themen auch austauschen können. Welche Kommunikationswege nutzt ihr denn? Also welche Kanäle seid ihr Social-Media-Bereich da aktiv? Und du hast ja jetzt immer gesagt, von den Treffen, gibt es auch irgendwelche Fortbildungen oder irgendwas, was ihr noch so anbietet und nutzt?
Entdecken Sie unser E-Learning für Pflegefamilien. Unser Online-Programm bietet Pflegeeltern fundiertes Wissen, hilfreiche Tipps und praxisnahe Unterstützung. Die interaktiven Module machen fit für die Herausforderungen im Alltag als Pflegefamilie und bieten Ihnen die Möglichkeiten, Ihre eigene Situation zu reflektieren. Ideal für alle, die ihre Kompetenzen auffrischen möchten oder als Vorbereitung für angehende Pflegeeltern. Lernen Sie in Ihrem Tempo, jederzeit und überall. Das E-Learning-Programm wird durch Landesmittel des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration gefördert und ist durch die Philipps-Universität Marburg wissenschaftlich begleitet und evaluiert worden. Das E-Learning für Pflegefamilien finden Sie unter pflegefamilien-akademie.de/i-learning-für-pflegefamilien/.
Ja, Social Media sind wir aktiv, vor allem auf Instagram. Facebook läuft so nebenbei, wo dann auch immer mal wieder bestimmte Sachen angeboten werden, aber eher zum Großteil aus dem Leben erzählt. Also wir haben auch schon eine Geschichte gemacht zu einem Bereitschaftspflegekind. Wie entsteht denn das überhaupt? Oder wie ist es denn, wenn dieses Kind wieder geht? Wie ist es denn für alle Parteien? So. Also das einfach ein bisschen transparent zu machen. Dann nutzen wir intern E-Mails, um Weiterbildungsangebote in unserem Netzwerk zu streuen oder weiter zu verteilen. Dann nutzen wir natürlich die normale Mund-zu-Mund-Propaganda auf Veranstaltungen zum Pflegekinderwesen, um da auch uns aufmerksam zu werden. Es kommt da jetzt am 22. Januar ein Film raus. Weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ein fast normales Leben, glaube ich, heißt der.
Ich habe den Trailer dazu gesehen, ja.
Genau, und da gibt es am 21. Januar eine Veranstaltung in einem kleinen Kino in Leipzig. Und zu dieser gehen wir dann halt auch hin, ziehen unsere Vereinsshirts an, die sind quietschgrün. Und dann ist man da schon ganz gut in der Aufmerksamkeit.
Und so macht man auf sich dann aufmerksam.
Schönes Teaser. Genau, dann das ist aber wirklich eine bewusst gewählte Farbe mal gewesen. Vielleicht das nochmal am Rand, damit man die ganzen Kinder wieder einsammelt. Wenn wir auf irgendwelchen Fahrten sind, dass sofort eine Zugehörigkeit da ist. Kinder, die gehören zu uns. Genau, wir haben ungefähr, Pi mal Daumen, 150 Kinder gerade im Verein oder so, wenn wirklich alle kommen. Das sind ja nicht nur Pflegekinder, sondern auch Leibliche dabei. Genau, und wenn da wirklich alle mal da sind, dann muss die Truppe ja zusammengehalten werden. Genau, nee, aber diese Veranstaltung nutzen wir, um ja, das uns sichtbar zu machen, einfach die Lobby zu erhöhen. Um mehr geht's, glaube ich, da zum Großteil nicht. Nur um Transparenz in Anführungsstrichen.
Ja, du, ich würde gerne nochmal kurz eine Schleife zurückmachen. Du hattest eingangs ja von einem Aufnahmegespräch, Kennenlerngespräch, wenn jemand sich meldet, gesprochen und irgendwie ist auch bei mir hängen geblieben im Vorgespräch mit der Kollegin, dass solche Gespräche auch mal länger dauern können. So, dass man da auch, welche Inhalte werden denn in so einem Gespräch, wovon wird denn berichtet und was für einen Mehrwert habt ihr denn, wenn ihr dann längere Aufnahmegespräche mit den Menschen führt? Wie kann ich mir sowas vorstellen?
Ja, die Gespräche können so lange dauern, wie Themen da sind. Das heißt, von 30 Minuten bis 3 Stunden ist alles möglich. Wir gehen da immer in diese Gespräche super offen und wissen nicht, was uns erwartet. Das hat aber natürlich auch den Hintergrund, dass wir die Familie noch gar nicht kennen. Und die Familie kommt ja meistens mit einem Anliegen. Und gerade wenn die Gespräche länger dauern, dann ist schon ordentlich was im Argen. Das heißt, dem Kind geht es in der jetzigen Situation vielleicht nicht gut, warum auch immer. Es gibt eventuell Probleme mit Ärzten, es gibt eventuell Herausforderungen mit den jeweiligen Mitarbeitern im Pflegekinderdienst oder im allgemeinen sozialen Dienst. Es gibt gegebenenfalls Gesprächsbedarf zu Diagnosen. Das Kind, also ja, irgendwelche Konsumerfahrungen machen musste in der Schwangerschaft, dann sind ja manchmal auch Beeinträchtigungen einhergehend und wie geht man damit um, an welche Stelle muss man sich wenden. Also das ist sowas von breit und wir müssen in diesem ersten Gespräch dann erstmal uns einen Fahrplan machen nach einem Brainstorming. Und je nachdem, wie groß dieses Brainstorming ausfällt, umso länger wird der Fahrplan und deswegen ufert das manchmal ein bisschen aus.
Ah, das heißt, ihr habt gar nicht so eine Richtlinie, Leitlinie erarbeitet, wie ihr mit den Menschen ins Gespräch geht, sondern es ist einfach ein Kennenlernen und es wird geprüft, was bringen die denn mit, die Menschen, die vor uns sitzen? Und wir wollen unterstützen,
genau.
Uns gegenseitig helfen. Genau. Also fängt es schon im Aufnahmegespräch an, dass man quasi sich gegenseitig austauscht und berät. Genau.
Das fängt manchmal schon im E-Mail-Austausch an. Viele schreiben uns erstmal eine Mail und sagen, ich habe euch gefunden, möchte gern bei euch Mitglied werden oder mit euch ins Gespräch kommen. Und da klopfen wir schon kurz ab, telefonieren dann manchmal, treffen uns dann, genau, und dann der Rest hinten ran.
Hast du irgendwelche Erfolge, die du schon mal mit unseren ZuhörerInnen teilen kannst oder auch vielleicht das Gegenteil, irgendwelche Herausforderungen, die gerade bestehen, wo ihr nicht vorankommt, wo du sagst, oh, das ist gerade echt herausfordernd, das Thema?
Erfolge sind auf jeden Fall die letzten 2 Jahre. Also diesen Verein, der wirklich in der Konstruktion sehr fest gefahren war, mehr ins Außen zu bringen. Und diese ganze Umstrukturierung. Wir können mittlerweile in Leipzig, so die Rückmeldung auch vom Pflegekinderdienst, nachweislich sehen, dass die Öffentlichkeitsarbeit auch mehr Bewerber bringt. Das heißt, mehr Eltern kommen zum Pflegekind oder möchten Pflegeeltern werden. Und selbst wenn das nur 3, 4, 5 sind, ist das ja für jedes Kinderherz eine so große Chance im Leben, dass wir uns super doll darüber freuen, dass selbst unsere Mini-Social-Media-Kampagnen helfen, nach außen zu gehen und ins Gespräch zu gehen. Und es gibt auch Austauschplattformen in Zusammenarbeit mit dem Pflegekinderdienst. Auch da kommen wir extrem in den Austausch, auch mit möglichen Pflegeeltern. Und das ist ein wirklicher Erfolg, enger zusammenzurücken. Auch dieser Stammtisch, da wirklich sich an einen Tisch zu setzen und konkret etwas zu erarbeiten mit dem Ziel, vielleicht irgendwann mal FAQs draus zu machen oder so. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass das in diesem es sind ja wirklich jetzt noch nicht mal 48 Monate mit ganzem Vorlauf und Nachlauf, dass das so engmaschig geht. Das ist schon verrückt. Ja, und Herausforderungen gibt es, glaube ich, überall. Meine Wunschliste, was ich alles verbessern könnte, würde den Rahmen sprengen.
Die Top 3?
Top 3 ist langfristig denken. Auf ziemlich der großen Top 1 bei uns. Und ich denke, in vielen Kommunen werden ja gerade viele Gelder gestrichen, auch im sozialen Bereich. Und da ärgern wir uns natürlich schon, weil wir denken, wenn wir über Kostenstrukturen sprechen, dann dürfen wir in der Jugendhilfe nicht sparen. Weil dann kommt es nur hinten 3-fach, 4-fach wieder, wenn man es jetzt wirklich dolle runter auf die Kosten bricht, abgesehen von den ganzen Auswirkungen, die das im sozialen und emotionalen und psychologischen Bereich hat. Finden wir wirklich dramatisch, wie sich das dahin entwickelt, dass also Schulassistenten gestrichen werden, dass Schulsozialarbeiter zusammengestampft werden. Eigentlich die nächsten Personen für hilfesuchende Kinder wegbrechen. Das macht es wirklich kompliziert und bremst uns auch ein bisschen in der Arbeit. Genau. Ja, Bürokratie ansonsten klassischerweise ist immer noch vorhanden. Es ist nicht transparent, wo was wie beantragt wird für jeden. Und daran arbeiten wir aber deutlich. Und ich glaube, das ist ein Wunsch vieler, dass das auch stattfindet. Und das nächste, was auch ein großes Herzensthema ist, ist die Anerkennung der Pflegekinder oder Adoptivkinder oder was auch immer, besondere Familienformen, sind immer ein bisschen am Abstellgleis. Und eigentlich sind es so kleine, mutige Menschen, die schon so viel in ihrem Leben erreicht und geschafft haben, dass ich es ganz schade finde, wenn dann so ein Bashing von außen kommt. Das ist für alle nicht förderlich und das hat aber meistens eher mit Unwissenheit der Eltern, der Kinder oder wie auch immer zu tun.
Du hattest auch eingangs von so einer alltagstauglichen Unterstützung gesprochen, also dass hier im Verein ja auch einen Support gibt den Menschen, wie man so eine gute Hilfe für den Alltag findet. Du hast von Therapeuten oder Ärzten gesprochen. Wie helft dir Familien dabei, so den passenden Kontakt zu finden, die neu sind und die Hilfe brauchen?
Wir wünschen uns da immer eine Datenbank, auf die wir zugreifen können, ne? Das ist gerade leider noch nicht so da. Es gibt auch keine klassische Arztliste, weil man nicht bevorzugt behandelt werden darf. Es läuft ganz einfach über Mund-zu-Mund-Propaganda. Man fragt in den Vereinen auch, wir haben eine Austauschgruppe in unserer WhatsApp-Community, das heißt, es gibt auch als Kommunikationskanal noch ein bisschen niederschwellig eine Austauschgruppe da und fragt, habt ihr Erfahrungen, könnt ihr jemanden empfehlen?
Ja,
und das, dann ergibt sich der Rest.
Das heißt, genau, Erfahrung, Austausch und das ist ja auch das Vernetzen, was du eingangs und was ja so das Hauptthema ist bei euch. Und das bestätigt mich im Kontakt mit anderen Trägern, mit anderen Menschen, mit anderen Kreisen und auch unsere Arbeit, dass das einfach das A und O ist, gut im Kontakt zu sein und einfach die Jungen lernen von den Alten und umgekehrt.
Ja, es ist ja immer so ein bisschen Vitamin B.
Ja.
Man braucht jemanden, der das schon weiß, jemanden kennt oder jemanden, der jemanden kennt.
Oder jemand, der sich reinhängt und einfach sucht und kämpft und macht und das einfach mit Gleichgesinnten teilt für die Kinder.
Wir sind da auch immer sehr offen, wenn von den Ärzten oder auch vom Gericht oder Verfahrensbeiständen oder so von deren Seite das auch kommt und sagt, kein Problem, wir unterstützen euch gerne. Dann haben wir nämlich auch eine kurze Strecke mal zu Rechtsfragen, wenn es wirklich jetzt nichts Weltbewegendes ist. Keine Ahnung, die hatten jetzt vor kurzem einen Fall, da hat die Schule nicht die Pflegeerlaubnis der Pflegeeltern akzeptiert und hat immer noch die Herkunftsfamilie zu Elternabenden eingeladen und so weiter. Und dann haben wir dann uns auf kurzem Wege da mal rechtlich Unterstützung geholt. Und das hat sowohl dem Kind als auch den Eltern natürlich schnell geholfen.
Ja, spannend, auf was man für Situationen trifft. Welche Angebote habt ihr denn speziell für Kinder aus Pflegefamilien oder auch aus Adoptivfamilien? Alle Familien, die ihr abdeckt?
Eigentlich in jedem Treffen gibt es Angebote für Kinder und wenn wir nur wandern gehen, in Anführungsstrichen, haben die Zeit, sich auszutauschen. Aber es gibt zum Beispiel auch besondere Treffen. Letztes Jahr haben wir unter dem Motto Survival gestellt und dann war quasi eine Erlebnispädagogin da, die für die Kinder wirklich extern was gemacht hat, sodass die Eltern in Austausch kommen konnten und die Kinder miteinander in Austausch kommen konnten. Das hilft nämlich ein bisschen, die beiden Parteien dann manchmal zu trennen, um da auch Austausch ermöglichen zu dürfen. Genauso waren wir bei einem großen Spielplatz bei uns in der Nähe, wo wirklich eine ganze Tagesveranstaltung draufgegangen ist, wo die Kinder frei spielen konnten, sich bewegen konnten und miteinander ganz normal, das klingt so komisch, aber ganz normal Kind sein konnten und die Eltern Zeit zum Austausch hatten, ohne kleine Ohren nebenbei.
Abschließend noch eine letzte Frage. So, welchen Impuls oder Tipp möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Sei es sind Pflegefamilien, es sind Pflegekinder oder ehemalige Pflegekinder oder potenzielle Pflegefamilien. Was möchtest du denen mit auf den Weg geben?
Ich sage immer zu jedem Menschen, der mir diese Frage stellt, die hat mir ja in letzter Zeit, öffne deine Herzen für jedes Kind. Macht euch stark füreinander und miteinander und wachst mit euren Herzenskindern.
Ja.
Schön. Ich finde, das war ein guter Abschlusssatz.
Ja, total. Ja, vielen Dank, Juliana. Vielleicht kommen wir auch nochmal an anderer Stelle zusammen oder man sieht sich bei irgendeinem Treffen. Danke
gerne,
dafür.
Gerne.
Danke für die Vernetzung.
Ja.
Vielen Dank für die Chance und auf dass mehr Vereine diese wichtige Arbeit machen.
Ja, ganz wichtige Lobbyarbeit, die ihr da betreibt und Vernetzung, die ihr da schafft.
Auf jeden Fall viel Erfolg euch.
Ja, ciao.
Tschüss. Danke, tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.